ARD. MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Heute steht bei uns auf dem Programm wieder eine feierliche Kantate, die Bach für das sächsische Herrscherhaus komponiert hat. Und das wird gleich im Titel klar, denn der heißt »Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen«. So klingt der Eingangschor und der hält auch schon eine sehr bekannte Melodie bereit, die wir viel besser aus anderem Kontext kennen bei Johann Sebastian Bach. Dazu erzählen wir natürlich hier später mehr in diesem Podcast. Michael, erstmal grundsätzlich, für welchen Anlass hat Bach denn diese Kantate vorgesehen und wann ist sie das erste Mal aufgeführt worden?
Ja, lieber Bernhard, das kann ich dir ganz genau sagen, weil wir tatsächlich bei dieser weltlichen Kantate so ziemlich alles wissen. Der Big Boss, der Chef, kam von Dresden nach Leipzig, nämlich der Stellvertreter Gottes auf sächsischer Erde, der Kurfürst Friedrich August II.
Das war aber ein langer Trommelwirbel jetzt hier. Ja.
Und das passierte nicht irgendwann, sondern es passierte zur Michaelismesse, also zur Herbstmesse 1734. Und genau in dieser Zeit, nämlich auf den 5. Oktober, fiel der erste Jahrestag der Königskrönung des sächsischen Kurfürsten als König in Polen. Und es gab einen Grund, dass man diesen ersten Jahrestag nun ganz besonders feiern konnte und sollte, denn es hatte da ja durchaus ein großes Problem gegeben. Nachdem August der Starke gestorben war, der neue Kurfürst nachrückte, hatte sich ja in Polen ein zweiter auch zum König krönen lassen. Es gab sozusagen einen Gegenkönig, Stanislaus Leszczynski. Der war schon mal in frühen 1710er Jahren für kurze Zeit König in Polen gewesen. Und es hat dann wirklich nicht nur diplomatische Verwicklung gegeben, sondern handfesten Krieg. Das sächsische Heer, unterstützt von den Russen und den österreichischen Armeen, hatte dann tatsächlich die Truppen von Leszczynski bekämpft und es hatte im Sommer 1734 noch eine letzte große Schlacht in Danzig gegeben, die war siegreich und damit gab es jetzt noch einmal mehr einen Grund, das Ganze zu feiern. Was man wissen muss jetzt bei unserer Kantate ist, das alles muss Knall auf Fall organisiert worden sein, denn es war bis 3 Tage vor dem 5. Oktober nicht klar, dass tatsächlich der Kurfürst nach Leipzig kommt.
Hat er so kurzfristig angekündigt, ja? Oder?
Ganz offensichtlich. Aha. Und wir können sogar sagen, dass Bach ursprünglich vorhatte, auch eine Musik aufzuführen. Allerdings nur im Collegium Musicum, ohne dass irgendwie der Kurfürst anwesend war. Jetzt aber, wo sich abzeichnete, er kommt, haben die Studenten Geld gesammelt, um eben eine so große Nachtmusik dem Kurfürsten zu bringen, haben den Bach beauftragt und das Ganze ist wunderbar dadurch dokumentiert. Wir haben von dem Stadtchronisten Salomon Riemer einen Bericht, der das Ganze irgendwie schildert, wie das Stück aufgeführt worden ist. Soll ich das mal vorlesen?
Aber gern, mach mal.
Gegen 9 Uhr abends brachten Ihre Majestät die allhiesigen Studierenden, übrigens ja, Studierenden,
hier wird
nicht
schon
Studenten,
ne?
Hier wird gegendert.
Hey.
Studierenden?
So, nochmal.
Ja. Die allhiesigen Studierenden eine alleruntertänigste Abendmusik mit Trompeten und Pauken, so Herr Kapellmeister Johann Sebastian Bach, Kantor zu St. Thomae, komponiert. Wobei 600 Studenten lauter Wachsfackeln trugen.
600? Moment,
600,
ich muss unterbrechen.
Studenten, ja.
Das sind doch fast alle.
Na, ich glaube, sie hatte schon noch ein paar mehr.
Ja, aber
Studierende, die
gut,
Uni.
Okay,
ja, aber 600 ist echt viel. Mhm. Ja. Die waren alle mit Wachsfackeln bewaffnet. Also jetzt stell dir mal vor, was das also für einen Rauch verursacht. Mhm. Sollten wir uns merken, kommen wir nämlich, glaube ich, später mal nochmal drauf zurück. Und 4 Grafen als Marschälle die Musik aufführten. Der Zug geschah aus dem Schwarzen Brett durch die Ritterstraße. Schwarze Brett war so ein Haus, was der Universität gehörte, an der Ritterstraße. Also dort liefen die los. Über den Brühl und die Katharinenstraße herauf bis ans Königslogis, das ist nämlich Abelshaus, also der Kurfürst ist ja immer abgestiegen, in Abelshaus steht heute noch das sogenannte Königshaus, also bis dahin marschierten sie, als die Musik an der Waage, das Haus Alte Waage steht heute auch noch, angelangt war, ging auf derselben Trompeten und Pauken, wie denn auch solches vom Rathause durch einen Chor geschah. Bei Übergabe des Carmens, also bei der Übergabe des Textdrucks der Kantate wurden die vier Grafen zum Handkuss gelassen. Nachgehend sind ihre königliche Majestät nebst ihrer königlicher Frau Gemahlin und königlichen Prinzen so lange die Musik gedauert, nicht vom Fenster weggegangen, sondern haben solche gnädigst angehört und ihrer Majestät herzlich wohlgefallen.
Da hätte ich gerne zugehört. Du bestimmt auch.
Ja.
Es ist ja so, nicht Picander hat in diesem Falle hier gedichtet, sondern ein anderer. Wer war das?
Ein gewisser Johann Christoph Clauder. Das ist ein Mitglied einer alten mitteldeutschen Gelehrtenfamilie, der nachher auch wirklich eine große Karriere am sächsischen Hof gemacht hat. Durch und durch Gotschedianer, also gehört zu diesem Kreis der deutschen Gesellschaft hier in Leipzig, ist ein Verfechter von einer klaren, natürlichen Sprache, ja, war auch später also so ein Sprachpolizist gewissermaßen. Der hat hier gedichtet, man merkt das auch in dem Text, das ist eine sehr, sehr klare Sprache. Er ist da übrigens gut bezahlt worden, wir haben ja auch eine Top-Abrechnung zu dieser ganzen Aufführung. Wir wissen, dass Bach für seine Musik 50 Taler bekommen hat. Das ist wirklich ein hoher Lohn, also sein reguläres Jahresgehalt als Thomas Kantor waren 100 Taler. Also 50 Taler, wirklich sattes Honorar. Und Clauder eben Bachs Textdichter. Soweit wir wissen, die einzige Zusammenarbeit der beiden.
Ja, inhaltlich kommen wir mal darauf, ist ja bei so einer Lobeskantate nicht allzu viel zu erwarten, um das mal vorsichtig auszudrücken. Wir hatten ja schon andere solche Lobeskantaten für verschiedene Herrscher hier im Podcast. Gibt es überhaupt sowas wie eine Handlung hier?
Naja, es ist ein Lobpreis. Es wären an sich die Tugenden des Kurfürsten und zugleich König in Polen gepriesen. Es wird ihm Glück und Segen gewünscht. Es ist aber doch punktuell sehr politisch und gerade was da in der Mitte passiert, also ich lese mal kurz vor, das Sopranrezitativ nebst folgender Arie, das so ziemlich in der Mitte des Stückes, das ist richtig Tagespolitik. Hier heißt es im Rezitativ erstmal, ja, ja, Gott ist uns noch mit seiner Hilfe nahe und schützt Augustens Thron. Er macht, dass der gesamte Norden durch seine Königswahl befriedigt worden. Wird nicht der Ostsee schon durch der besiegten Weichselmund Augustus Reich zugleich mit seinen Waffen kund? Also das ist jetzt wirklich eine Anspielung auf diese kriegerischen Auseinandersetzungen wegen des Gegenkönigs und dieser Schlacht, die es da zuletzt bei Danzig gegeben hat. Und jetzt geht's weiter im Text. Und lässt er nicht jene Stadt, gemeint ist Danzig, die sich so lang ihm widersetzet hat, mehr seine Huld als seinen Zorn empfinden, das macht, ihm ist es eine Lust, der untertanen Brust durch Liebe mehr den Zwang zu binden. Und dann als Arie wird jetzt eben beschrieben im Arientext, dass eine besondere Tugend dieses König in Polen und Kurfürst in Sachsen ist, dass er eben jetzt tatsächlich, obwohl die sich da so lange widersetzt haben, jetzt Huld walten lässt, anstatt jetzt irgendwie seinen Zorn über Polen auszubreiten. Jetzt heißt es nämlich, durch die von Eifer entflammeten Waffen Feinde bestrafen, bringt zwar manchem Ehr und Ruhm, aber die Bosheit mit Wohltat vergelten, ist nur der Helden, ist Augustens Eigentum.
Ich würde gerne mal zurückkommen auf die Tatsache, du hast gesagt, dass Bach wenig Zeit gehabt hat, nämlich nur ein paar Tage, um das zu komponieren. An seiner Stelle hätte ich doch da jetzt irgendwelche Musik genommen, die ich schon im Schrank liegen habe. Hat er das gemacht oder hat er alles neu komponiert?
Also er hat es auf jeden Fall gemacht. Wir sind uns nicht ganz sicher in der Bach-Forschung, in welchem Grade. Also es ist ganz offensichtlich, dass der Eingangschor aus einem leider verschollenen Werk, was wir nur textlich kennen, übernommen wurde. Aber da sind einfach die sprachlichen Parallelen so evident, dass man davon ausgeht. Und zwar war das eine Glückwunschkantate, die Bach 1732 noch auf den Vater von Friedrich August II., also auf August den Starken, komponiert hat. Also das scheint so das Modell für den Eingangschor gewesen zu sein. Da war der Text, es lebe der König, der Vater im Lande. Ja, und daraus wurde jetzt eben Preise dein Glücke, gesegnete Sachsen und so weiter. Und es scheint auch so zu sein, dass zumindest die erste und zweite Arie auch ein Parodievorbild hatten. Und zwar schließen wir das daraus, dass da wirklich manchmal die Textunterlegung so ein bisschen gewollt wirkt. Aber hier haben wir die Vorlagen noch nicht identifiziert.
Kommen wir noch mal konkret auf den Eingangschor jetzt dieser Kantate. Du hast ihn eben schon zitiert. Mhm. Es ist also eine Parodie aus einer Glückwunschkantate. Und das Außergewöhnliche ist, das Stück ist doppelchörig.
Tatsächlich ist es ja ein ganz besonderer Chor, der eine Vorgeschichte hat, aber er hat ja auch eine Nachgeschichte. Mhm. Ne? Und wenn wir alle das Stück hören, haben wir immer den Eindruck, Mensch, das kennen wir doch aber eigentlich mit einem anderen Text. Und willst du es kurz singen?
Hosanna, Hosanna.
Ganz genau. Ne? Also in der H-Moll-Messe, als dann eben das Hosanna komponiert werden musste, da hat Bach wieder parodiert, hat also diesen Satz doppelchörig, wie er nun mal ist, rausgeholt. Passt da natürlich wunderbar in diesen Kontext mit dem Sanctus. Mhm. Und man muss auch sagen, dass dann diese zweite Parodie, also in der H-Moll-Messe, eigentlich wieder näher dran war am ursprünglichen. Da war ja auch Es lebe der König, der Vater im Lande, also eine eigentlich geradtaktische Dichtung.
Jetzt kommt aber der König.
Ja, so. Genau. Ja. Und jetzt wird aber draus, ne, preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen. Also im Grunde genommen mit einer Art Auftakt. Und deswegen muss ja Bach eine kleine Veränderung vornehmen.
Preise dein Glücke.
Ja, also das ist der kleine Kunstgriff, dass eben diese rhythmische Verschiebung am Ende doch funktioniert. Und ja, also ganz offensichtlich ist das für Bach Ausdruck für einen Anlass wirklich von höchstem Repräsentationsfaktor. Ja, und da war es eben für so einen Jahrestag der Königskrönung in Anwesenheit des Königs genauso passend wie eben für das Hosanna seiner großen H-Moll-Messe.
So, da haben wir uns das nochmal richtig angehört,
ohne
hier selbst zu singen. Dann kommen in dieser großen Kantate drei Arien vor, Tenor, Bass und Sopran, die auch sehr unterschiedlich angelegt sind, wie das oft so ist. Magst du die kurz mal vorstellen?
Ja, mache ich. Und die sind vor allem erstmal wirklich wahnsinnig aufwendig immer eingeleitet. Also drei von vier Rezitativen sind Accompagnato-Rezitative, also auch da hat der Bach nicht gespart. Also die erste Arie, Tenor-Arie. Das ist eine Tanzarie par excellence, wobei eben wirklich der Tenor dann die instrumental-ritornell vorgegebene Melodie auf eine virtuose Art ausziert die ganze Zeit. Also das ist ein Koloraturensturm, der sich da abspielt. Und wer bei dieser Arie nicht mit dem Fuß wippt, also dem ist nicht mehr zu helfen.
Ja, das ist der Tenor und als nächstes darf der Bass eine Arie singen.
Ja, und da wird ja im Grunde schon mal sozusagen im Bashing auf die vielen Gegner des Königs. Rase nur, verwegner Schwarm, in dein eigenes Eingeweide.
Hei, hei.
Wasche nur den frechen Arm, voller Wut in unschuld'ger Brüder Blut und zum Abscheu dir zum Leide, weil das Gift und der Grimm von deinem Neide dich mehr als Augustum trifft. Ja, also sozusagen die bösen Gegner, die sich gegen ihn aufgelehnt haben, die haben nun ihre gerechte Strafe bekommen und da komponiert Bach eine heroische Bassarie, die ins Opernhaus gehört.
Rase nur, verwegner Schwarm, in dein eigenes Eingeweide. Rase nur, rase, verwegner Schwarm, in dein eigenes Eingeweide.
Ja, der Bass, der darf hier sozusagen die Ansprache an die Feinde machen, so verstehe ich das zumindest. Und danach darf der Sopran noch eine Arie singen.
Genau, und das ist dieser Text, ja, wo dann der August eben als besonders tugendhafter Regent dargestellt wird, weil er eben nicht bestraft, sondern eben Huld auch gegenüber seinen Feinden walten lässt. Und das ist finde ich, das anmutvollste Stück der ganzen Kantate. Doppelt besetzte Flöte, begleitet von Streichern, die unisono spielen. Also die Geigen, die Bratschen spielen unisono und bilden gewissermaßen den Generalbass. Tiefer geht's nicht. Also es gibt keine tiefen Instrumente, sogenannte Bassettchen-Technik, um einfach vielleicht diese besondere Tugend des Regenten hier herauszustellen. Und das ist, finde ich, der innigste Moment in dieser ganzen Kantate.
Ja, und jetzt möchte ich hier unbedingt erwähnen, du hast das schon angedeutet, dass auch die Rezitative hier sehr aufwendig gestaltet sind. Auch da muss man wieder staunen in diesen wenigen Tagen. Und es gibt eins, das ich da mal unbedingt anspielen möchte. Das ist das letzte.
Ja.
Da setzt das ganze Orchester ein. Das hat man auch wirklich sehr selten, dass das ganze Orchester dabei ist.
Ja, und vor allem total, total überraschend, weil es ist ein Rezitativ, wo alle drei Sänger, Solisten nochmal zum Einsatz kommen und der Tenor beginnt erstmal: Lass doch, o teurer Landesvater, zu, dass unsere Musenschar den Tag, der dir so glücklich ist gewesen, an dem im vorigen Jahr Sarmatien zum König dich erlesen, in ihrer unschuldvollen Ruhe verehren und besingen dürfe. Und jetzt ist der Bass dran und sagt: Zu einer Zeit, da alles um uns blitzt und kracht, also das ist wieder die Anspielung an den Krieg, Und natürlich, wenn's blitzt und kracht, da muss dem Bach die Feder gezuckt haben, und das hören wir uns jetzt mal an.
Eine Zeit, da alles um uns blitzt und kracht. Ja, der Franzen macht.
Wir haben noch einen Schlusschor zu bieten in dieser Kantate, so ein Rausschmeißer, ne?
Ja.
Volles Orchester, das ist klar, solange der König ja noch im Fenster stand.
Ja, ein richtiger Rausschmeißer, alle singen, musizieren nochmal. Und für mich ist es wie so eine Art Zwillingsbruder von Herrscher des Himmels, Erhöre des Lallen. Ja. Also klingt ganz ähnlich, gleiche Taktart und ist einfach wirklich so ein Stück, wo man den Eindruck hat, jetzt können wir wirklich den Shampoos, den wir die ganze Zeit schon in der Hand hatten,
wird schon warm, ne?
Ja. Jetzt. Mit ihm anstoßen und hinterkippen. So.
Ja, also das war der Schlusschor, zumindest ein Stückchen daraus, aus der Kantate Preise, dein Glücke gesegnetes Sachsen. Wieder eine sehr festliche Kantate, die wirklich auch bestes Licht auf Bach geworfen haben mag. Im Hinterkopf, das haben wir ja immer mal erwähnt, hatte er immer noch diesen Titel, den er so gerne hätte in Dresden als irgendwie höfischer Musiker. Und jetzt hörte hier erstmals der Kurfürst oder König persönlich zu. Gibt es da irgendeine Reaktion? Denn gesprochen haben die beiden sich ja offenbar nicht. Du lachst schon wieder, ja?
Ja.
Er stand am Fenster, nicht?
Er stand am Fenster, er hat gewunken. Ich hoffe auch, dass er mitbekommen hat, dass tatsächlich Bach diese Töne verursacht hat.
Der Dritte von links
komponiert
ist Bach,
hat. Ja. Ich muss jetzt ein bisschen wegmessern. Also es gab wahrscheinlich zwei weitere weltliche Kantaten von Bach, die an das Kurfürstenhaus gerichtet waren und die in Anwesenheit des Kurfürsten aufgeführt wurden. Ein Stück von 1727 und ein weiteres von 1738. Da haben wir aber nur die Texte überliefert, deswegen können wir da musikalisch nichts so richtig sagen. Was ich dir zumindest sagen kann, also Reaktion, also von wegen dieses Antrags auf eine Ehrenmitgliedschaft in der Hofkapelle, der ja dem Kurfürsten seit einem guten Jahr vorlag, ist auch 1734 nichts passiert. Das ist erst 1736 für ihn Realität geworden, aber hing nicht mit dieser Aufführung hier zusammen, das kann man sagen. Die wichtigste Reaktion oder die zählbarste, die Bach hatte für die Kantate, waren die 50 Taler, die er bekommen hat. Aber es gab sozusagen noch einen Wermutstropfen bei diesem Stück. Ich denke, den Leipzigern damals wird vor allem dann im Nachgang weniger die Aufführung in Erinnerung geblieben sein, sondern ein wirklich tragisch erscheinender Verlust. Am Tag darauf ist er langjähriger Senior der Stadtmusik, also der Oberstadtpfeifer Gottfried Reiche, mit 67 Jahren gestorben. Und da lesen wir jetzt auch wieder in dieser Riemer-Chronik, aus der ich vorhin schon zitiert habe, eben am Tag darauf im Stadtpfeifergästchen sei Reiche unweit seiner Wohnung vom Schlag gerührt worden, also hat einen Schlaganfall bekommen, sodass er niedergesunken und tot in seine Wohnung gebracht worden. Und dieses soll daher kommen sein, weil er tages vorhero bei der königlichen Musik wegen des Blasens große Strapazen gehabt und auch der Fackelrauch ihm sehr beschwerlich gewesen sei. So, also mit anderen Worten, man sagte gemeinhin, der hat sich praktisch an Bachs Kantate zu Tode geblasen, beziehungsweise, und das halte ich eigentlich für viel wichtiger, Nachsatz, eben der Fackelrauch sei ihm sehr beschwerlich gewesen. Und wir haben es ja vorhin gesagt, 600 Fackeln, das muss ja wirklich eine dicke Luft verursacht haben. Und jetzt steht da der Reiche da mittendrin und inhaliert wahrscheinlich die ganze Zeit das. Auf der anderen Seite muss man es vielleicht auch mal noch relativieren. Ich meine, Reiche ist mit 67 Jahren gestorben, so alt ist Bach gar nicht geworden. Ja, also der war jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Ob es jetzt wirklich diesen ursächlichen Zusammenhang hat, wir können es nicht genau sagen. Aber das wird sicherlich hinten raus alle ganz schön betrübt haben.
Klassik.